Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Bei mir ist es guten Abend, schönen guten Tag. Eiszeit FM hier, Eiszeit FM Overseas, euer kleines Familienprogramm um die All Things Hockey, die sich in Nordamerika bewegen. Und Eiszeit FM Overseas heißt natürlich auch Hallo Thorsten, viele Grüße nach New York, schön, dass du da bist.
Ja, hallo in die Welt und nach Hause. Ja, hier ist wieder Mittagspausenzeit. Ja. Also von daher passt das wieder sehr gut.
Schön, der Klassiker, ich komme heim und du hast Mittagspause. So machen wir das jetzt immer. Ich hatte heute eine lustige Heimfahrt wegen einem eingestürzten Dachsbaum, muss eine Strecke gesperrt werden.
Wow.
Ja.
Aber ist auch eine coole Nummer.
Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Worum es geht bei Eiszeit FM Overseas. Erst nochmal Werbung an der Stelle, wer sie noch nicht gehört hat. Die klassische Eiszeit FM Sendung ist auch zurück. Phil und ich haben aufgenommen. Ihr könnt die Sendung noch hören zur Viertelfinalserie gegen München und den Hauptrundenrückblick auf die Adler. Ich sag mal so, die gute Laune findet eher hier statt. Das hat jetzt nicht mit Phil und mir und Thorsten und mir zu tun, sondern eher mit unserem Blick auf die Adlersaison. Insofern da. Was gibt's zu Eiszeit FM Overseas zu sagen, wer es noch nie gehört hat? Thorsten ist sozusagen vor Ort in Nordamerika, hat eine große Liebe zum Eishockey, hat auch einen Lieblingsverein in der DEL. Ich erwähne den Namen nicht, ich sage nur, die sind Vorrunden Zweiter geworden und haben im letzten Hauptrundenspiel in Mannheim im Shootout gewonnen. Ich habe tatsächlich keine Minute davon gesehen. Aber zurück zum Thema. Wir reden über Eishockey in Nordamerika und zwar mit dem Ziel, euch nicht die dritte Reihe näher zu bringen von Tampa Bay Lightning, ist immer das Lieblingsbeispiel, sondern wir wollen euch mit euch so ein bisschen eintauchen in die Atmosphäre. Wie ist es da? Keine Ahnung, Thorsten kann gleich erzählen, wie viele Spieler dieses Jahr, diese Saison schon gesehen hat, in welchen Hallen er war und dann bekommt ihr das mit. Und wir tun das, weil wenn zwei alte Männer miteinander reden, die gerne miteinander reden, sie kein Ende finden normalerweise, haben wir die Verabredung, wir reden nicht länger als 45 Minuten darüber. Und diese 45 Minuten beginnen genau jetzt. Und worüber wir heute reden, lieber Thorsten, du warst beim Outdoor-Game. Ich fange mal damit an, dass du mir am Tag vorher gesagt hast, also Outdoor-Game Columbus Blue Jackets gegen Detroit Red Wings ist jetzt fast schon 2 Wochen her. Ja. Und du hast mir am Tag vorher noch geschrieben, ich habe mich gar nicht um ein Ticket gekümmert. Jetzt, und dann habe ich ein Bild vom Stadion und du so, eigentlich hätte ich Bock hinzufahren. Und irgendwann einen Tag später schickst du mir, oh, ich fahre da jetzt doch hin. Wie kam's? Nehmen wir uns einfach mal mit, erzähl mal.
Das war schon ein bisschen kurios. Also eigentlich, wir hatten ja, glaube ich, irgendwie in der zweiten Folge oder so schon mal drüber gesprochen, dass ich ja schon mal bei so einem Spiel war und das auch ein richtig geiles Erlebnis fand. Und als das so rauskam, habe ich gedacht, ja, weiß nicht, mal gucken. Und habe das dann aber irgendwie komplett vom Schirm verloren. Also klar, das Winterclassic zu Silvester, das ging halt bei mir nicht, weil da war ich noch in Deutschland im Urlaub. Und das Ding habe ich jetzt irgendwie versemmelt. Und das ist mir halt tatsächlich so aufgefallen, als du mir das geschickt hast. Und dann bin ich den Freitag nach Hause gekommen und habe dann so beim Kaffee zu meiner besten Ehefrau von allen gesagt, Mensch, dieses Outdoor-Game dieses Jahr im Frühjahr, das habe ich total gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da habe ich mich echt nicht gekümmert. Und meine Frau hat dann so ganz fröhlich gesagt, hast mal geguckt, ob es noch Karten gibt. Ja, dann habe ich mal geguckt, ob es noch Karten gab. Und ja gut, Karten gibt es immer. Und gesagt, ja, Columbus, Ohio ist jetzt schon irgendwie ganz schön weit weg. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe schon mal geguckt gerade eben. Das mit dem Auto ein bisschen weit. Das sind 8,5 Stunden. Das ist vielleicht ein bisschen fett. Aber guck doch mal, ob du nicht noch einen Flug findest. Ja, und lange Geschichte kurz erzählt. Eine halbe Stunde später hatte ich eine Karte, einen Flug, ein Hotel und einen Mietwagen. Und dann bin ich da einfach mal hin.
Unsere Ehefrauen wollten sich mal kennenlernen. Die sind relativ gleich in solchen Sachen, muss ich sagen. Ich habe auch viel Glück, ja.
Ja, ich meine, das Ganze geht noch weiter, nachdem ich also ja so schwerstens begeistert dann auch am Sonntag zurückgekommen bin, habe ich dann einen Kalendereintrag von meiner Frau gekriegt, wo das nächste Outdoor-Game im Februar nächsten Jahres in Tampa dann drin war, damit ich das nicht wieder vergesse.
Ja.
Also,
wow.
Ja. Ja, das, ja. Ja,
das war cool. Also, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, die uns alle interessiert: Wie war's? Also, nimm uns einfach mal mit auf die Reise. Du hast ganz ja. viel Zeit. Wir sind erst drei Minuten rum von unseren 45.
Ja, also, es war wirklich ein gigantisches Erlebnis. Und also, ich kann zwei Sachen mitnehmen. Also, das ist das größte Spiel gewesen von der Zuschauerzahl, was ich jemals gesehen habe. Egal,
zweitmeiste Zuschauer aller Zeiten.
Das waren 94.750 plus ich, also 751 waren dann da. Und ich habe auch noch nie ein Fußballspiel mit so vielen Leuten gesehen und auch noch nie ein Eishockeyspiel, sowieso nicht. Das war also schon mal schwerstens beeindruckend. Dann ist das so ein Stadion, so ein Hufeisen, ja, nennt sich auch The Horseshoe, da das Stadion in Columbus. Ja, ich hatte einen super Platz. Ich saß bzw. stand eigentlich fast die ganze Zeit direkt auf Höhe der Mittellinie, so richtig Center Ice. Geil. Also es war wirklich toll. Andererseits habe ich auch, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gefroren wie den Samstag. Und also es hat mich richtig geschüttelt. Ich habe mal mit den Zähnen geklappert und so, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, weil es war wirklich einfach ein tolles Erlebnis. Ja, also ja, und war auch komischerweise vom Publikum her deutlich angenehmer als damals in Carolina. Vielleicht lag es daran, dass ich natürlich in Carolina irgendwie Partei war. Da haben ja meine Caps gespielt. Hier war es jetzt ja so, dass Columbus gegen Detroit gespielt hat. Da war es mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, wer gewinnt, sondern da war ich halt heiß auf ein geiles Spiel. Und es war dann auch ein geiles Spiel. Also das erste Drittel war noch ein bisschen verhalten mit 0-0. Das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber ganz am Ende hat es sich halt nochmal von 3-1 auf 3-3 auf 5-3. Also das war zum Schluss richtig dramatisch. Und als Detroit das 3-3 geschossen hat, 3,5 Minuten vor Schluss, habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt auch noch Verlängerung. Jetzt dauert das hier in der Kälte noch länger. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Was für Temperaturen waren denn da?
Ja, da waren so -3, aber gefühlte -12. Und der Wind war halt das Fiese. Also so ein großes Stadion, da fegte das halt ganz schön durch. Ja. Und ich muss auch sagen,
das ist auch ein freies Stadion, ne?
Kein Dach oder nichts. Nö, genau, das ist halt komplett offen, ne? Und ich bin natürlich da auch ehrlich gesagt hingefahren wie ein Friseur. Also ja, mit den ganz normalen Klamotten, die ich halt so anhatte. Klar, Winterjacke, ja, aber Turnschuhe, keine Stiefel, gar nichts. Wie ich dann gesehen habe, wie da dann Leute da mit Moonboots kamen, die offensichtlich mit dem Wetter da irgendwie sich ein bisschen besser informiert hatten. Okay, war ein bisschen doof, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich ja nicht wirklich lange Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Ne? Also zu dem besagten Freitag kommt ja noch dazu, dass ich mich auch beeilen musste, weil wir los mussten, weil wir noch beim Diana Ross Konzert waren den Abend. Ja, also
du bringst so viel Opfer in deinem Leben, das ist echt schwer. Das ja. Das
ist die, ist echt der Hammer, aber ich lebe hier halt meinen Traum.
Ja, und, was du dir alles halt von dem Geld leisten kannst, was wir dir hier zahlen, das ist echt unglaublich.
Ja, das höre ich öfter mal.
Ja.
Ja, also aber zu dem ganzen Ding, ich habe natürlich auch ein bisschen den Fehler gemacht, ich war viel zu früh an dem Stadion. Also das sollte um 18 Uhr losgehen, das Spiel. Gut, die Kenner in Amerika wissen, dass das dann, wenn da 18 Uhr draufsteht, bei sowas natürlich vor 18:30 auf gar keinen Fall losgeht. Und ich war dann irgendwie um 16 Uhr schon da. Das war natürlich ein bisschen doof. Aber gut, war relativ wenig Vorbereitung. Ich hatte dann noch so eine schlaue Idee, wo ich wohl parken könnte, weil so einen Parkplatz konnte ich dann auch auf die Schnelle da nicht mehr buchen und habe dann da auf so einem öffentlichen ausgewichen und der war eine halbe Stunde zu Fuß zu laufen. Gab dann aber für mich völlig überraschend noch einen Shuttle-Service und so. Also dadurch war es dann alles irgendwie ja nicht so perfekt durchgeplant, wie das vielleicht andere gemacht hätten oder ja. Also meine Reiseleitung hat da komplett versagt.
Ja, skandalös, aber alles, um hier darüber zu berichten. Wie war es denn von der Atmosphäre her? Weil ich habe am Fernsehen, ich glaube, ich habe die ersten zwei Drittel gesehen und bin dann irgendwann mal weggeschlafen. Es hat fantastisch gewirkt. Für ein Eishockeyspiel war da richtig was los.
Ja, also für auch gerade für ein amerikanisches Eishockeyspiel, also war richtig was los. Also zumal das ja auch so nicht so weit ist nach Detroit. Also da waren bestimmt, also ich will jetzt nicht irgendwie lügen oder so, aber 20.000 Detroit-Fans waren da mit Sicherheit auch. Also deswegen war das auch so ein bisschen so ein Wettstreit, ne? Also da haben dann beide angefeuert und also das war schon cool. Und was eben auch wieder toll ist, ja, halt nicht feindselig, ne? Also die hätten auch singen können, wir sind alle Eishockey-Fans. Ja, also das war cool. Also es war einfach ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen.
Was mich halt beeindruckt hat, auch nochmal beim Einlauf, die Frau und die Mutter von Johnny Gaudreau, war schon...
Ja, und die Kinder, ne?
Ja, und die Kinder noch dazu. Das war ein bisschen, also wie soll ich sagen, das war
Taschentuch-Moment. Genau, war ein Taschentuch-Moment, als dann später noch so ein riesiges Banner mit einer 13 über die Tribüne getragen wurde, so, ne? Also du kennst das ja, wenn dann so ein Ding da ausgerollt wird und dann so einmal rumgeht. Da muss ich sagen, da hatten doch auch einige ganz schön Kloß im Hals. Also ja, das ist schon emotional. Und gut, ich habe natürlich dann in der Situation nicht nur an die 13 gedacht, sondern auch an die 22 von zu Hause. Und ja, das hat mich dann auch ein bisschen, ja, das ist schon so ein bisschen emotional, wenn du Spieler unterwegs verlierst in dem Alter. Das ist schon übel.
Ja klar, ich habe den bei der WM gesehen, 2019 oder 18 war den in Deutschland, in Köln war ich bei USA gegen Schweden und das war fantastisches Eishockeyspiel. Er stand nochmal deutlich drüber, so von der Qualität her. Ja. Also einer von denen, die einfach überragend waren damals. Und das war, da ging ich raus und habe gesagt, ich habe nie besseres Eishockey gesehen als damals dieses Spiel.
Und man hat es halt auch so ein bisschen, also da um mich rum waren eigentlich sehr, sehr viele Blue Jacket-Fans und die waren also auch alle so dann, wo das zum Schluss dann noch ging, war so einheitlich, das war für Johnny. Ja, also das Ding jetzt zu gewinnen, das musste halt so sein. Ja. Also das ist da wirklich noch sehr präsent. Ne? Und die haben auch, also ich glaube, sehr, sehr viele Trikots mit der 13 und ich glaube, die gab es aber vorher auch schon.
Ja. Also, da war ja der Star
dort. Ne? Genau, das war halt der Star der Mannschaft und das macht es natürlich dann auch noch schwieriger und noch ja sportlich natürlich auch total total schlimm. Ne? Aber gut, scheint da ja so, am Anfang war es ja auch so, dass die gar nicht aus den Startlöchern kamen. Aber die haben sich ja jetzt doch ein bisschen gefangen, könnte mit den Playoffs klappen.
Ja. Ja.
War natürlich auch eine geniale Konstellation, dieses Spiel, muss man dann auch sagen. Detroit und Columbus punktgleich vor diesem Spiel. Beide so in Schlagweite zu den Playoff-Plätzen. War gute Sache.
Nee, viel, viel richtig gemacht. Bei Gaudreau fällt mir halt auch noch ein. Columbus ist halt auch ein Team, die sich schwer tun, Spieler lange zu binden. Also, dass man Spieler sich verpflichtet, da zu bleiben, weil die Gegend scheint nicht die attraktivste zu sein, um es mal neutral zu formulieren. Und deswegen war der auch so besonders da.
Genau. Und die haben natürlich auch nicht sportlich besonders, das ist natürlich auch keine besonders hohe sportliche Perspektive. Wenn du eine Mannschaft hast, die gibt es dieses Jahr gerade 25 Jahre. Also, die haben 2000 angefangen in dem Expanding. Und wenn du in 25 Jahren, ich glaube, dreimal in die Playoff kommst und eine Serie gewonnen hast, oder ich glaube, sie sind viermal drin gewesen, jedenfalls haben die erst eine Serie gewonnen.
Und die Serie haben sie damals gegen Tampa gewonnen, die damals im President's Trophy gewonnen hatten.
Ja, genau.
Das war der Sweep, in Runde 1, ja.
Genau, wohl, der Fluch des President's Cup. Da können wir auch noch mal in Ruhe drüber reden.
Ja, kommt auf die Liste unserer Themen, die bisher schon so...
Genau, jetzt geht nämlich demnächst das Schneckenrennen wieder los, wo alle vermeiden wollen, President's Cup zu gewinnen.
Ja. da gibt es ja, wie soll ich sagen, maximal, ich glaube, da kommen maximal 3 Teams in Betracht. Wobei das dritte müssen wir, 4 vielleicht, keine Ahnung. Aber viele sind es ja schon nicht mehr, die dann langsam anfangen müssen zu verlieren. Aber du hast mir auch Bilder geschickt, Merch stand und so, es war ja die Hölle los da drin.
Ich habe natürlich auch gedacht, ach, naja, so ein T-Shirtchen oder so ein Poloshirt kann man sich ja immer mal holen davon. Aber das war wirklich, als ob es da was umsonst gegeben hätte. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da nichts umsonst gab. Und Also die Leute haben wirklich gekauft, als gäbe es kein Morgen. Also Wahnsinn. Ja. Wobei die Trikots sahen natürlich auch gar nicht mehr so schlecht aus, alle beide. Und aber also so ein Run, dagegen war halt hier so Essen und Trinken relativ easy. Ja, also das konntest du da relativ easy kaufen und war auch gar nicht so teuer. Also da muss ich sagen, da ist natürlich
also
dann
keine New Yorker Columbus. Preise? Was ist da los?
Absolut nicht. Absolut nicht. Also da konntest du weiß ich nicht, so Sandwiches, die gab es ja schon für 6-7 Dollar. Also eine Cola kostete 5 Dollar, das fand ich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Also ja, Kino in New York ist teurer.
Ja, aber insgesamt sah das echt auch so nach einer grandiosen Veranstaltung aus.
Ja, ich habe nachher nur lächelnde Gesichter gesehen. Ja? Also, ich meine, alle haben irgendwie gesagt, oh, war ganz schön kalt. Ja? Neben mir war eine Familie mit zwei Mädels, das fand ich auch ganz niedlich. Die kleinste davon, die war irgendwie 10 oder so, würde ich mal tippen. Und ich glaube, es waren 6 Minuten gespielt, als sie das erste Mal gefragt hat, ob sie nicht nach Hause gehen könnten, weil es so kalt ist. Da ist dem Papa schon so ein bisschen die Gesichtszüge sind ihm da
entgleist. Hat sie durchgehalten, oder?
Nee, die sind leider sind die so 10 Minuten vor Schluss gegangen.
Oh Gott, da haben sie ja was verpasst. Das 4-3 war aber schon ein Mistcall bei den Schiedsrichtern. Muss ich an der Stelle dann doch nochmal kurz
sagen. Ja, habe ich nachher auch gesehen, das war nicht in Ordnung. Aber gut, da gibt es natürlich dann auch die Verschwörungstheorien auf der Detroit-Seite, dass ja die auf jeden Fall gewinnen mussten und so.
Naja. Der Heimteam natürlich, ganz klar. Aber,
genau, ne, Heimteam und der Johnny-Faktor und naja, diese ganzen Sachen.
Ne? Nee, aber so eine Nummer würde ich dann tatsächlich, Verschwörungstheorien haben wir ja momentan genug in den USA, manche davon werden Regierungspolitik, du musst es nicht kommentieren. Meine private Meinung an der Stelle, falls jemand was will. Aber das sah schon aus so, dass man Bock hat, da wieder hinzufahren. Aber was ich auch immer wieder denke bei Columbus, das ist ein Team, das Heimpublikum ist einfach da. Also die Halle, also das macht das Spaß. Die haben ja mit Verlaub auch nicht viel anderes, aber das Gefühl, es macht Spaß da.
Ja, und was mir natürlich wieder so aufgefallen ist, ist, das ist halt Amerika, ne? Also dieses New York hat halt mit dem Rest des Landes, wie wir ja auch, glaube ich, schon mal festgestellt haben, halt auch nur so ein bisschen am Rande zu tun. Ja? Und das ist halt das richtige Amerika. Und da passiert dir halt auch noch, dass du da zum Mittagessen zu Bob Evans gehst. Das ist so eine Restaurantkette, so ein bisschen rustikaler, hausmannskostmäßig. Und zahlst mit deiner Apple Watch, was hier nur wirklich in New York überhaupt keinen Menschen interessiert. Und da guckt dich die Verkäuferin und sagt, hey, you're paying with your watch? That's weird. Ja? Als ob ich da der Erste war in diesem Laden. Ich meine, dieses System gibt es seit 10 Jahren. Ja? Als ob ich der Erste bin, der mit seiner Uhr da bezahlt. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und so und habe tatsächlich die meisten auch noch bar bezahlt. Amerika. Okay. Ja? Also ja. Ne? Ich habe hier, glaube ich, in New York im Restaurant schon seit 2 Jahren keinen mehr gesehen, der bar bezahlt hätte.
Also ich kann aus meiner Zeit berichten, wenn ich da bin vor Ort, die letzten wirklich 5 Mal, also die letzten 3 oder 4 Mal in New York, habe ich, glaube ich, kein einziges Mal per Bargeld geholt, weil ich am Schluss immer gucken musste vom Rückflug, wie ich es noch irgendwie loswerde.
Ja, also ich habe hier auch minimalsten Bargeldverbrauch. Also wenn ich hier 100 Dollar im Monat irgendwie in Bar umsetze, dann ist das schon viel. Also ich habe hier so ab und zu mal so Kantine oder so, ja, da zahlst du mal irgendwie bar, aber ansonsten, ja, ist der ganz normale Fall, ne? Und das fand ich also auch so ein bisschen spannend, dass da alles noch ein bisschen, und die Leute insgesamt natürlich, das fand ich eigentlich an Amerika so mag, so dieses offene, dieses neugierige, ach, wo kommst du denn her? Und ja, diese kindliche Begeisterung. Ich hatte eine Kellnerin da, die ursprünglich mal aus Boston kam. Auch das ist ja hier so in Amerika so wild, dass ja kaum jemand irgendwie da lebt, wo er aufgewachsen ist. Ja, und die dann so, oh, ich bin so neidisch auf dich, dass du jetzt da zu diesem Spiel gehst. Das ist ja total geil. Ja, aber ich muss arbeiten und mir wäre es auch eigentlich viel zu teuer gewesen. Aber Mensch, und hab viel Spaß und das ist ja eine total geile Nummer. Da kommst du extra den ganzen Weg hier, nur um dir das Spiel anzugucken und so. Also ja, das ist schon echt cool.
Ja, ist halt sozusagen, wie heißt Flyover Country oder Flyover Summer? Ich weiß den
Flyover States.
Ja, Flyover States.
Das sind die Flyover States, weil man, also muss man halt vielleicht für die nicht so Amerika-Kenner nochmal kurz erklären. Das sind also die Staaten, also das Leben spielt hier halt an der West- und an der Ostküste. Und das da in der Mitte, das ist halt das, wo die Wichtigen einfach drüber fliegen. Ja. Und ja, das sind dann die Flyover States. Ja, die fühlen sich natürlich auch immer gerne so ein bisschen zurückgeworfen oder nicht ernst genommen oder wie auch immer. Ja, sind auch teilweise so Leute, die auch da selten weggekommen sind und auch wenig wissen von dem, was so sonst auf der Welt los ist. Haben aber natürlich alle eine Meinung zu Los Angeles und zu New York. Das ist aber ja, glaube ich, in Deutschland auch nicht anders. Also je weiter die Leute wegwohnen von Berlin und je seltener sie da waren, desto besser wissen sie, was in Neukölln los ist. Ja, das habe ich so festgestellt, als ich da gewohnt habe und mir dann auch teilweise in Eishallen in Bayern Leute erklärt haben, was alles so für schlimme Sachen in Neukölln passieren.
Aber hallo, ich habe ja 3 Jahre in Berlin gelebt, in Kreuzberg, und bekam da auch immer erzählt, was am Kotti so los ist. Und ich gehe da jeden Tag vorbei. Was wollt ihr mir denn erzählen?
Genau. Und so ging es mir halt mit Neukölln auch. Ne?
Ja, aber Outdoor-Game machen es nächste Mal wieder. Worüber wir natürlich reden müssen, ist, Mo Seider hat gespielt. Erzähl mal.
Ja, also das war wieder eigentlich eine solide Leistung, aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, er hat, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch ein bisschen von der Kulisse da beeindruckt war oder so. Er hatte dann einen relativ doofen Fehler im zweiten Drittel. Da hat er den Puck so hinterm Tor relativ fahrlässig verloren und dann so ein bisschen übermotiviert hinterhergegangen, um das irgendwie auszubügeln, und dabei dann eine echt doofe Strafe kassiert, die auch aber komplett okay war. Und genau in der Strafe ging dann der Scheiß los, ne, mit den Gegentoren von Columbus. Also, das war so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht habe, da merkst du halt doch, sind noch keine 10 Jahre, die in der Liga spielt. Aber ansonsten war das überzeugende Spiel, was ich ja nun schon, das war ja jetzt das dritte Spiel von Detroit, was ich die Saison gesehen habe. Und er war wieder sehr überzeugend, hat auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, einen Punkt gemacht, eine Vorlage gegeben. Also war okay, und er ist der Leader da in der Abwehr. Das muss man auch sehen. Also der spielt erste Defender-Reihe und hat wahnsinnig viel Eiszeit. Ja, und dann passiert halt irgendwie auch mal so ein Klops, das ist halt einfach so.
Aber Detroit haben wir übrigens schon mal einen Deep Dive gemacht, glaube ich, in der zweiten Sendung war das auch, also wer nochmal reinhören will. Genau. Ja, insgesamt bleibt weiterhin, muss man sagen, man muss sich immer nochmal klar machen, wie jung der noch ist. Also das ist ja, guckt einfach aufs Geburtsdatum, wenn du denkst, so what? Weil ein Verteidiger ist ja schon nochmal was anderes für einen Stürmer.
Ja, und wie lange der jetzt aber auch schon in dieser Liga spielt.
Ja.
Ne? Also das ist, am Ende ist der dann trotzdem irgendwie Anfang 20. Und ich glaube, wenn du dann auf einmal da mit 96.000 und dieses ganze Gedöns und ne, also da war ja ein Riesengedöns. Und vielleicht ist das dann doch so der Moment, wo du dann diesen einen unaufmerksamen Moment hast, ne?
Ja, es war ja auch sein erstes Outdoor-Game. Also er hatte vorher keins. Ja. Ich hab noch mal geschaut. Das ist schon noch mal, es ist ja auch anders. Sagt auch jeder Spieler, es ist ein anderes Spielen dann in dem Moment. Die Winkel sind anders, das Licht fällt anders rein. Du siehst, gerade für die Torhüter ist das immer eine maximale Herausforderung, so ein Outdoor-Game. Weil du das Spiel ganz anders lesen musst, als du es in der Halle tust, wo du ja viel, wie soll ich sagen, viel gewohnt bist. Hab dazu übrigens die Tage, ich krieg's nicht mehr zusammen, einen sehr interessanten NHL-Podcast gehört, die mal über das Spielverständnis von Torhütern gesprochen haben, wie hoch das ist, damit die sich so bewegen können, wie sie sich bewegen. Weil du ja sozusagen immer antizipieren musst, was passieren wird und wo das Ding jetzt hinkommt und wo die Scheibe hingespielt wird. Deshalb kann das mal passieren. Worauf ich nochmal eingehen wollte oder fragen wollte, gab es denn Rahmenprogramm? Wie läuft das da ab? Wie ist das? Ist da irgendeine Band, die vorher auftritt? Drittelpause?
Ja, die haben natürlich so eine Matching Band, ne? Also diese Universitäten da drüben, also praktisch die Matching Band, die in dieses Stadion gehörte von der University of Ohio.
Das ist ein Universitätsstadion, wo gespielt wurde, ne? Muss man
dazu sagen. Genau, das ist ein ein Universitäts-Footballstadion, ne? Und lustigerweise auch gerade der nationale Champion. Ja, und dann war in der, also die haben praktisch das Vorprogramm gemacht, die haben auch die Nationalhymne gespielt. Mhm. Ja, und das waren, also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber über 100 Musikanten waren es auf jeden Fall. Das war schon beeindruckend. Die haben auch diese Geschichte gemacht, dass sie dann auf dem Eis, was ich dann auch ziemlich genial fand, also dann so Formationen gebildet haben. Und dann stand am Ende da Ohio. Ne? Also das war sehr gut. Die haben auch immer mal zwischendurch gespielt, also in den Werbepausen und so. Ja, das hat schon ganz gut Stimmung gemacht. Und dann ist in der ersten Drittelpause eine Band aufgetreten. Ja, guck mal, das war jetzt wieder, da bin ich jetzt wieder zu alt für den Mist. Ne? Also ich kannte die nicht wirklich, aber die waren irgendwie da ziemlich Local Heroes. Und ich habe auch nachher im Bus zum Parkplatz eine junge Dame getroffen, die war irgendwie 13 und hat gesagt, das Spiel war toll, aber der Höhepunkt war diese Band. Ja, auch schön, ne? Wäre ihre Lieblingsband gewesen und es wäre das erste Mal gewesen, dass sie sie live gesehen hätte. Die haben dann da 4 Lieder gespielt. Riesenshow mit Feuer und allem drum und dran. Also war cool.
Also es wurde was geboten.
21 Pilots oder sowas.
Also ja, die kennst sogar ich. Also okay.
Ah, super.
Die hört ja, ich hör bin nicht auch der, sogar, ja?
Also
ja.
Ich muss sagen, ich bin halt musikalisch irgendwie in den 90ern stehen geblieben und danach weiß ich halt nichts mehr.
Diana Ross ist nicht 90er, mein lieber Thorsten, aber alles gut.
Naja, aber in den 90ern hast du noch erst Nummer 1 Sitz gehabt. Also auch nein. Da, bitte.
Ja. Ich komme ja jetzt auch in ein Alter, wo ich da sagen, wenn ich sehe, was die Mädels alles. Nein. Ja.
Ich kann übrigens dazu noch sagen, heute Abend gucke ich Kraftwerk. Die haben immerhin ihren größten Hit vor 50 Jahren gemacht.
Ja, und sie hatten genau 5, aber das funktioniert immer noch und es ist großartig. Ganz viel Spaß dabei schon mal. Darüber werden wir dann im nächsten Podcast, wir machen dann noch einen US-Konzert-Podcast oder sowas.
Genau, können wir auch machen. Aber nur mit alten Scheiß.
Aber lass uns mal nochmal zurückkommen. Wintergame. Eigentlich wollen wir ja hier wollen wir nicht. Zwei alte Männer haben Spaß beim Reden und Erzählen.
Ja. Das war halt erste Drittelpause, waren halt diese Band und zweite Drittelpause, das fand ich auch ganz gelungen. Da haben die die Ehrung gemacht von allen nationalen Champions, die sie da in Ohio so haben. Ja, also der Universitäts- und College-Sport ist ja hier eine ganz große Nummer in dem Land. Mhm. Und die haben sie halt alle da vor diesen 90.000 Leuten nochmal hochleben lassen, die da irgendwie nationale Meisterschaften gewonnen haben in dem Bereich. Das fand ich war auch ganz, ganz cool.
Ja, aber sowas ist doch mal grandios. Also zum einen, wenn du weißt, wie dieser Lokalpatriotismus dann nochmal funktioniert vor Ort. Also das ist ja auch was, wie soll ich sagen, wenn so ein Juniorenmeisterteam durch die Halle geht, dann geht's mal kurz Applaus, aber das war's dann. Das ist dann nochmal was anderes und du stellst die Sportler natürlich auf die größte denkbare Bühne in dem Moment für sie.
Das ist ja genau. Also größer geht's halt nicht, ne? Und das war also auch richtig gelungen, muss ich sagen.
Ja. Wunderbar. Wenn ihr noch
und
Fragen
habt. Da gab es noch ein kleines Feuerwerkchen und dann war ich froh, dass ich irgendwie noch laufen konnte. Also es tat dann alles relativ doll weh, so auf den ersten 100 Meter. Und dann habe ich ja Gott sei Dank auch relativ gut noch einen Bus gekriegt. Und also ich war noch nie so froh über ein Auto mit Sitzheizung wie an dem Tag. Und bin dann in mein Hotel gefahren, habe eingecheckt, habe erstmal die Heizung da auf volle Pulle gemacht und bin dann noch was essen gegangen. Und das Problem war nur, dass ich dann irgendwann in der Nacht aufgewacht bin und lebte in so einem Sauna-Idyll, weil ich habe natürlich die Heizung vergessen, wieder runterzudrehen. und am nächsten Morgen Flughafen, zack, ab nach Hause.
Ja. Ab zur besten Ehefrau von allen. Aber es klingt nach einem fantastischen Trip. Ich glaube, den wird jeder gerne mal mitmachen. Also ich muss auch sagen, ich habe dir ja während dem Spiel geschrieben oder kurz vorher, die Trikots von Blue Jackets waren der Hammer. Also ich werde
irgendwann mal einen Shop. Muss man auch sagen, wer schon mal in Columbus war, also ich habe da auch schon mal Spiele indoor gesehen. Das Besondere ist halt bei den Blue Jackets ist ja von den blauen Jacken aus dem Unabhängigkeitskrieg abgeleitet, die Nordstaaten hatten. Also so ein bisschen alles auf Uniform und Soldaten und die haben halt so eine große Kanone in ihrer Halle stehen und immer wenn die ein Tor schießen, dann feuern da so zwei Typen, die dann auch wirklich so die Uniform der Nordstaaten anhaben, feuern so eine Kanone ab. Ist natürlich bei Gästefans extrem unbeliebt, wenn da die Kanone rumballert. Aber die haben tatsächlich diese Kanone aus der Halle auf den LKW geworfen und also es ist wirklich ein Riesending und haben die in dieses Stadion verfrachtet, damit sie auch da schießen konnten. Ja, haben sie auch gemacht. Also ja, war cool. Das sind so die kleinen Details. Und dann hast du halt einen Überflug der Air Force, ja, zur Nationalhymne. Dieses Mal nicht ganz so. Also macht meistens irgendwie eine örtliche Einheit und da ist halt so eine Transportstaffel irgendwie. Also das war so ein Transportflugzeug, zwei Stück, die darüber geflogen sind. Das war jetzt nicht ganz so martialisch wie anderswo, wo dann irgendwie da so ein Jäger da drüber knallt. Aber trotzdem, das ist halt alles so Teil des Erlebnisses, ne?
Ja, also klingt mega. Also ich hatte ja mal erzählt, ich hatte es glaube ich nur in Text einfließen lassen. DL Winter Game in Frankfurt jetzt, was im Januar stattfand dieses Jahr, da habe ich von unseren Hörerinnen und Hörern, also aus dem Unterstützerinnenkreis auch eher enttäuschendes Feedback bekommen. So nach dem Motto, das Spiel war vorbei, dann war es rum und du denkst, so kommt jetzt noch ein Feuerwerk, dann kommt gar nichts mehr und dann war fertig und du hattest eher das Gefühl, da muss dann auch schon auch ein bisschen auf die Finanzen geguckt werden, was bei einem Verein wie Frankfurt und der kleinen Geschäftsstelle und eben nicht jetzt milliardenschweren Gesellschaftern hinten dran, wie es unsere beiden Vereine haben, dann schon nochmal ein Thema ist.
Aber selbst da, also ich habe natürlich im Schwange dieses Erlebnisses dann auch mal die eine oder andere Nachricht so per WhatsApp geschickt und ich habe da halt auch Kontakte in Richtung Geschäftsstelle und auch relativ weit oben und habe dann halt auch gesagt, hier, sowas muss doch in Berlin auch gehen, verdammt nochmal. Und 26 bin ich noch nicht da, aber 27 wäre eine gute Nummer. Und habe dann so als Antwort so ein bisschen gesagt, ja, wäre bestimmt toll, aber ist halt auch schwer und teuer und muss man halt gucken und so. Also das scheint nicht so ein Selbstläufer zu sein in Deutschland, ja, um das mal vorsichtig zu sagen. Also das ist schon so ein bisschen mit Vorbehalten, kann man da wirklich Geld mit verdienen, kriegt man das wirklich ausverkauft, ist der Aufwand nicht zu hoch, ist das Risiko nicht zu hoch, ja. Aber gut, schauen wir mal. Also ich würde super gerne mal in Berlin sehen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn dann auch Olympiastadion, drunter geht nichts. Ja, wobei realistisch wäre wahrscheinlich eher warten, bis die alte Försterei umgebaut ist. Dann haben wir da irgendwie 35.000 Plätze. Dann ist es wahrscheinlich auch ein geileres Erlebnis. Andererseits,
ja. Ich habe mal gelernt, Thema ist immer der Rasen. Thema ist, du brauchst ein Stadion ohne Hybridrasen und das gibt es in Deutschland nicht so viele, hat Gernot Trippke irgendwann mal erzählt. Aber wenn das in Berlin ist und Berlin-Mannheim sein sollte, kommentieren wir das gemeinsam live auf irgendeinem Stream. Also da,
ja, das machen wir. Damit
ist es hier beschlossen. Lass uns aber nochmal Nordamerika schauen. The Great Chase, du warst vor Ort und warst in deiner Lieblingshalle.
Ja, ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe mir eine Karte für Madison Square Garden gekauft, auch von mir liebevoll die Schnösel Arena genannt, weil die Caps da gespielt haben. Und ich bin natürlich jetzt auch so ein bisschen in dem Fieber drin. So viele Tore sind es ja nicht mehr von Ovechkin bis zum Rekord von Gretzky. Kann man sagen, aktuell, heute sind wir bei noch 9. Als ich da war, waren es, glaube ich, noch 11. Und der hat dann da auch ein Tor geschossen in dem Spiel und war grandios. Also Siege bei den Rangers sind natürlich immer gut. Und ich glaube, der Ovechkin kommt mit dem Gebäude auch gut klar. Der hat da eigentlich überproportional viele Tore geschossen bis jetzt. Und noch ein Funfact dazu, das war jetzt mein drittes Spiel der Caps, das ich da bei den Rangers gesehen habe im Laufe der Jahre. Und die Caps haben alle gewonnen. Also ich glaube, ich muss da weiterhin gehen. Ich scheine da irgendwie, dazu noch der Funfact, ich war jetzt das zweite Mal bei den Rangers die Saison, das haben sie beide verloren. Also Gegner sollten überlegen, mir Karten zu kaufen.
Ja? Also wir sollten es am Spieltag 74, sollten wir dich dann da dauerhaft etablieren, meinst du, aus deiner Sicht?
Ja, also wer den Rangers Böses möchte, sollte mir da eine Dauerkarte kaufen, ja.
Wir schließen dich da einfach ein oder so. Wobei, ich gehe da ja tatsächlich nicht gerne hin, ist mir jetzt zu viel. So oft war ich auch nicht da, aber Manchmal mag ich sie erstaunlich. Also wie soll ich sagen, diese Story um 94, wo sie dann das einzige Mal oder erste Mal nach vielen Jahren, ja in 30ern haben sie gewonnen, den Cup wiedergeholt haben. Ja. Das war schon auch diese Dokumentation, die auf dem NHL Network dazu zu sehen ist, ist sehr, sehr bewegend. Hm. Also das ist schon. Und ich habe natürlich noch den Bezug, dass ein gewisser Messier in Mannheim sehr lange gespielt hat. Das war so meine Anfangszeit beim MERC. Und der hat einen nicht ganz unbekannten Bruder, der auch bei den Rangers sehr aktiv war. Der aber auch bei den Oilers aktiv war. Aber insgesamt ist es ja so, diese, also du hast schon das Gefühl, so wenn du NHL irgendwas schaust momentan, wir hatten jetzt das Four Nations Face-Off, da können wir auch noch kurz drüber reden, aber diese Ovechkin-Nummer überzieht die Saison und eigentlich reden wir erst über das Sportliche dieses Jahr, wenn das vollbracht ist.
Also ja, weil jetzt, das ja auch. Es wird jetzt langsam auch, also für Fans fast. Also ich bin ja Ovechkin-Fan durchaus, weil ich finde, der Typ spielt halt wirklich geil und das schon seit so vielen Jahren. Ich meine, der ist 39, aber ich will jetzt nicht wieder die ganze Schwärmerei anfangen, das hatten wir letztes Mal schon. Mhm. Also langsam überdrehen sie auch, aber das ist halt auch klassisch amerikanisch, irgendwie übertreiben sie ja dann irgendwann alles. Und ja, also es gibt auch noch eine Saison rundherum. Nur das Besondere ist ja, am Anfang der Saison hat man ja noch gedacht, bei den Caps wird nicht viel laufen dieses Jahr. Und aber Ovechkin, die werden halt alle zusehen, dass der Ovechkin seine Tore macht. Nur die sind nebenbei ja auch noch sportlich erfolgreich.
Genau
also,
das.
Das ist also jetzt. Ja, ich persönlich glaube nicht, dass die in den Playoffs den ultimativen Erfolg schaffen werden. Wobei ich warte eigentlich ja seit Oktober auf den Einbruch und der kommt.
Ich glaube, seit Sendung 1 reden wir drüber, ne?
Ja, weil ich immer denke, das kann eigentlich nicht sein. Aber da steckt scheinbar so viel Spirit in dieser Mannschaft. Und man muss mal gucken. Das sind ja auch die großen Comeback-Könige dieses Jahr. Also wie viele Spiele die im letzten Drittel gedreht haben, ist also wirklich unglaublich. Und es ist halt auch tatsächlich so, dieses Gefühl, das scheinbar auch in dieser Mannschaft vorherrscht inzwischen, ja, wir liegen jetzt mit 2 Toren zurück vor dem letzten Drittel, aber das wird schon doch, das hast du bei den Fans auch inzwischen. Ja? Also die haben auch in New York hier vor dem letzten Drittel nur 2-1 zurückgelegen, aber da waren eigentlich alle so in der Drittelpause, die mit einem Caps-Trikot unterwegs waren, alle noch so, oh ja, das wird schon noch. Ja, das werden wir schon noch drehen. Ja, wir haben halt schon 2 Tore anderswo aufgeholt und so. Das kriegen wir schon noch hin. Ja, und so kam es dann auch. Die haben die halt im letzten Drittel wirklich kaputt gespielt. Und eigentlich müssen die Rangers für diesen Punkt, den sie da geholt haben, wirklich extrem dankbar sein. Ja? Also die normalerweise, wenn die da ihre Chancen einigermaßen genutzt hätten, wäre das Ding schon in der normalen Zeit irgendwie 5-2 ausgegangen. Aber so war es dann halt 3-2 nach Verlängerung. Ja. Und dann hat natürlich noch Tom Wilson das Tor gemacht in der Verlängerung. Das ist so der meistgehassteste Spieler bei den Rangers, weil da gibt es halt längere Vorgeschichten.
Aber nicht nur bei den Rangers, ne? Also gibt es einen Verein, wo er keinen.
Weiß ich gar nicht. Also vielleicht.
Eigentlich
bei ist Ohio bei Salt Lake City ist er vielleicht noch nicht so verhasst, weil da kennen die noch nicht so viele.
Da hat er noch nicht so viele Chancen gehabt, irgendwas umzumähen. Apropos Overtime, kommen wir mal weg von den Caps. Heute Nacht, ich habe es dir vorhin geschickt, schnellstes Overtime vor aller Zeiten NHL. 4 Sekunden und du schreibst zurück. Da waren aber viele noch nicht wieder in der Halle.
Nö, davon gehe ich aus. Also, dass ja hier pünktlich kommen, ist ja hier nicht so die Kernkompetenz des amerikanischen Publikums. Und also ich denke mal, da waren bestimmt 30%, 40%, 50% noch Bier holen. Also bei 4 Sekunden. Also so mein Stammpublikum bei den Devils, da sind so 4 Sekunden nach Beginn der Overtime noch nicht viele wieder auf den Plätzen.
Auch in der Overtime? Also ich meine,
auch in der Overtime, nee. Also das gepflegte Getränke holen hier, das ist schon wichtiger als der Sport.
Okay, weil Stevenson, Seattle Kraken hat das Tor gemacht. Es gibt übrigens eine tolle Sportsnet-Doku zu finden auf YouTube, apropos Seattle. 12 Minuten, ist nicht so lang, über Jessica Campbell. Super anzusehen, lohnt sich. Für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, die die erste Frau, die Assistant Coach in der NHL, in der Geschichte der NHL, jetzt Assistant Coach wurde bei Seattle. Ja. Also nicht die erste in der Geschichte von Seattle, sondern für die gesamte Liga, ist mittlerweile ja wirklich zu einer Ikone gereift, kann man sagen. Also ja, sie wurde von Nikki Glaser, die die Golden Globes moderiert hat, nachgestellt. Sie hat jetzt einen Werbespot mit L'Oreal, wenn ich es richtig gesehen habe, für dieses, für Pflegeprodukte, Haare, was auch immer. Ja. Also die ist, wie soll ich sagen, in der öffentlichen 3:0, Wahrnehmung 3, wirklich explodiert.
3 zu 0 nach 10 Minuten zurück, die Frisur hält.
Ja, ja, und bemerkenswerte Doku, lohnt sich sehr zu schauen, hat ja auch eine DEL-Vergangenheit, war ja Nürnberg. Mhm. Also unbedingt gucken. Tolle Frau, große Empfehlung. Wir schauen mal, ob wir sie so abgreifen können wie Laura Kluge irgendwann.
Schauen wir mal.
Da ja, arbeiten wir dran.
Das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung. Ne? Und da gibt es halt auch genug Leute, die sagen, wenn es irgendwann mal einen Headcoach weiblich gibt, dann wird sie vermutlich die erste sein.
Ja, also allein schon jetzt dieser Schritt ist ja einer. Der Chefcoach erzählt dann eine sehr lustige Geschichte. Er hat sie über LinkedIn kontaktiert und über ihre Webseite per E-Mail, weil niemand ihre Kontaktdaten hatte, den er gefragt hat.
Ja.
Weil sie anrufen wollte und einladen wollte. Und, und sie erst gedacht hat, ob das ein Fake wäre. Also sie da, also wie soll ich sagen, NHL-Chefcoach schreibt dir eine E-Mail, hey, lass uns mal treffen. Da denkst du doch, du wirst hops genommen.
Genau.
Und
das ist so der Moment, wo du immer nach der versteckten Kamera suchst. Ne?
Ja, so, was ist hier los? Und ja, mittlerweile wirklich eine Ikone in der Liga, auch für junge Spielerinnen. Aber auch Laura Kluge nochmal. Ich habe die Tage Bilder gesehen, ich glaube, es war sogar bei ihr auf dem Account, was für eine Bedeutung die PWHL für junge Spieler, für Nachwuchsspielerinnen hat. Ist gar nicht groß genug zu bewerten.
Nee, absolut. Und ich bin wirklich gespannt auf die Expansion jetzt. Also das wird nochmal, glaube ich, eine große Nummer über den Sommer.
Ja, während wir hier echt kämpfen, du hast ein DFL-Finale mit Budapest gegen Memmingen. Spiel 2 ist montags um 13 Uhr, weil Grüße an Dani an der Stelle, der mir gesagt hat, dass das sonntags oder es wäre ein Feiertag in Budapest, deswegen müssen wir montags spielen, Spiel 2. Und hat dann die anderen Spiele in Deutschland, also der Vorrundenerste, weil er damit der Meister daheim werden kann, Zitat, war wohl irgendwie Grund für die Entscheidung, was ich von anderer Stelle gehört habe, und versteckt das Ganze auf einem Portal, wo du einen Streaming-Pass brauchst, also die deutsche Frauenliga, die in der Öffentlichkeit jetzt nicht so, wie soll ich sagen, den Ansturm hat. Ich war bei Spiel 3 in Mannheim, Halbfinale gegen Memmingen, so ein paar Anleihen nehmen, wie man Dinge machen. Also die Spiele auf YouTube stellen, ist eigentlich nicht zu viel verlangt, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Einfach um.
Ja, ich glaube,
man das Ganze, damit man muss gucken, oder? Ja. Man muss gucken, dass man das Ganze irgendwie nach draußen bringt. Man muss eine andere Pressearbeit machen, was ich gehört habe an einigen Stellen. Oder DEB auch, ich sag's mal vorsichtig, sehr, sehr mauert. Oder gemauert hat gegenüber Kollegen mit
aber Aussagen. Das Problem ist natürlich auch, das, was du halt nicht vergleichen kannst, ist die PWHL, die hat halt einen reichen Investor. Ja. Also das ist halt eine Firma, die auch sagt, okay, wir ballern da jetzt erstmal ein paar Millionen rein und die werden schon irgendwann wieder reinkommen. Und sowas hast du halt in Deutschland nicht, ne?
Also, nee, gar nicht. Das ist ja.
Du musst halt gucken, dass du deine Produktionskosten für eine Fernsehübertragung irgendwie dann, ja. Das interessiert die hier quasi gar nicht. Die buchen einfach, weil das ja eh alles NHL-Hallen sind, wo die spielen, oder zumindest AHL-Hallen in Toronto oder so. Die buchen einfach diese Technik, die ohnehin da ist. Ne? Also das ist dann die Produktionsfirma, die sonst die NHL-Spiele macht. Die macht dann halt auch diese Übertragung mit 2 Kameras weniger oder so, habe ich irgendwo gelesen. Also ist ein bisschen abgespeckt, aber vom Prinzip her ist das halt die gleiche Qualität wie eine NHL-Übertragung. Und die stellst du dann auch noch kostenlos zur Verfügung. Das ist natürlich gut.
Ja.
Nur, da weiß ich nicht, ich meine, geht ja schon los. Ich meine, in Berlin spielt schon mal die DEL-Mannschaft nicht in derselben Halle wie die Aspen Juniors. Ne? So, das heißt, die Technik ist auch nicht da. Das wirst du also nicht in DEL-Qualität hinkriegen. So, und dann musst du es halt auch irgendwie alles bezahlen. Und ich glaube, das ist ohne so einen Investor ist es halt auch schwierig, weil du musst halt das Geld erstmal alles irgendwie zusammenkriegen.
Schon klar, du kommst auf geringe Strukturen zurück. Das ist ja, also wie soll ich sagen, der Unterbau. Aber so grundlegende Dinge. Es geht mir gar nicht darum zu sagen, wir machen das so groß und die Mannheimer Frauen müssen jedes Spiel in der SAP-Arena spielen. Aber zum Beispiel, wir reden heute weniger über Nordamerika, aber Erfolg passt, das passt ja zum Thema. Es geht ja um Eishockey, es geht darum, wie kriegen wir den Sport attraktiver und wir lieben den und alles fein. Aber zum Beispiel das Halbfinale der DEFEL findet in der Nebenhalle statt der SAP-Arena. Es gibt zwei, wo keine Tribüne steht. Weil der mit der Tribüne die Jungadler ihr Playoff-Spiel haben, was ja okay ist. Aber man müsste dann das Spiel eine Stunde nach hinten verschieben und dann wäre es irgendwie, Spielbeginn wäre 8:30 gewesen, nach dem, was ich gehört habe. Aber dann nimmt man doch das in Kauf und dann macht man Doppelspieltag draus oder irgendwas. Ich verstehe so manches nicht. Also,
ja, wobei da sind ja manchmal diese absonderlichen, das kenne ich aus Berlin auch, diese absonderlichen Durchführungsbestimmungen irgendwie, also das Vorspielen oder vor Spielbeginn 1,5 Stunden kein anderes Spiel geplant sein darf oder irgend so ein Quatsch, falls es da zu Verlängerung kommt und so. Also da muss man vielleicht auch manchmal gucken, das ist mir manchmal auch ein bisschen zu behördig.
Wo man einfach schaut, dass man Dinge miteinander, dass man sozusagen Dinge miteinander verzahnt, weil alle profitieren am Ende des Tages davon.
Ja. Und das wird zum Beispiel auch, wenn in Berlin dann die Damen in der Oberarena spielen.
Ja.
Und dann ist das aber lupelfeuer terminiert, dann ist das DEL-Spiel irgendwie um 19.30 Uhr und das Damenspiel um 15 Uhr oder sowas, sodass du dazwischen so einen wahnsinnigen leeren Block hast. Da gehen dann halt doch nicht so viele hin. Ne?
Ja, dann könntest du nochmal ins Einkaufs. Du kannst ja nicht mal aus der Halle raus in der Zeit. Das ist ja dann auch das Thema. Du musst ja drin bleiben. Das kommt ja auch dazu.
Ja, das wäre wohl da so gegangen, aber ist also schwierig.
Aber lass uns noch mal auf die NHL schauen. Wir haben nämlich noch ganze...
lange haben wir nicht mehr, ne?
Nee, 6 Minuten. Wir haben wie immer unsere Tops und Flops. Müssen wir kurz drüber reden, natürlich nachher. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was meine Tops und Flops sind.
Ja, und hast du mich jetzt auch auf einen guten Fuß erwischt hier.
Wir haben die Trade-Deadline hinter uns. Da gehen wir vielleicht mal ein andermal noch mal drauf ein. Was heißt das? Was bedeutet das? Wie wirkt sich das aus? Wer sozusagen wissen will, warum Toronto rantrennen wollte, heißt natürlich, dass Mana nicht unterschreibt oder solche Sachen, aber wie wild das ist doch teilweise. Wir sehen es ja auch bei einem Basketballer wie Dennis Schröder, der an einem Tag dann zu einem Verein und dann ist er 2 Wochen da und dann geht es direkt weiter. So, jetzt hier passe ich hin und hier können wir bleiben, also bei Golden State. Und 3 Wochen später ist er in Detroit. Da machen wir nochmal eine eigene Sendung drüber. Aber ich wollte noch drauf eingehen. Die Mannheimer Jungen, also aus Mannheimer Sicht natürlich, Stützle und Seider. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn wir auf die Tabelle schauen, dass zumindest mal einer dieses Jahr die Playoffs schaffen wird.
Für Ottawa sieht es ganz gut aus. Die haben jetzt ja auch richtig oft gewonnen in letzter Zeit. Das natürlich auch, da schlägt natürlich auch so ein bisschen mein Eisbärenherz, weil ja Giroud da auch spielt, der auch eine Eisbärenvergangenheit hat. Insofern ist so Ottawa einer auch von den Vereinen, wo ich auch so ein bisschen Sympathie noch dazu habe, zu dem, was ich hier eh schon so mag. Und ja, die liegen eigentlich ganz gut. Und wenn die Devils weiter so schwächeln, das sind noch 3 Punkte zu Ottawa, das ist jetzt gar nicht mehr so doll, ne? Also ist zwar die andere Conference, aber da ist also noch was drin. Weil man muss ja auch einfach sehen, wir sind jetzt bei die meisten haben jetzt so 64 Spiele, Devils 66, 82 gibt's. Also so lang ist die Saison nicht mehr. Andererseits gibt's noch ganz schön viele Punkte. Ne?
Ja, das ist ja der Punkt. Viel. Also wenn du da jetzt einen Streaker wie in die eine oder die andere Richtung,
ist das sozusagen für die Saison. Verlierst du jetzt von den nächsten Spielen, von deinen letzten 18 oder 16 Spielen, verlierst du da jetzt mal so 4 oder 5 am Stück, dann kannst du schon mal nach hinten durchgereicht werden. Ne? Also ich glaube, so richtig sicher sind im Moment Florida, Maple Leafs, ja, geht so. Und
so wie sie gerade spielen, ja.
Ja, die Caps sind auch relativ sicher. Carolina hat zwar 12 Punkte weniger, aber auch schon mal 6 mehr als der dritte. Also ja, und da unten ist halt Ottawa 73, Columbus 70, Montreal 69, Rangers 68, Detroit 68, Bruins 68, Ich glaube, die Islanders sind mit ihren 65 schon ziemlich raus.
Ja, ab da ist Schluss, aber auch, man muss ja auch sagen, auch die Bruins haben ja verkauft an der
Trade Deadline. Aber bei den anderen, wobei das heißt ja immer nichts. Also manchmal ist ja Verkaufen auch gut. Manchmal ist Verkaufen ja auch schlechte Luft aus der Kabine kriegen. Das darf man auch immer nicht vergessen.
Ja. Aber Marchand herzugeben ist schon eine Nummer gewesen und Carlo. Aber wenn wir auch in den Westen schauen, sind es auch nur 2 Punkte zwischen 8 und 11. Also das heißt, zwischen 8 und 11. Also dieser eine Platz ist da heiß begehrt. Ja. Und das wird wild. Also wir werden euch auf dem Laufenden halten, wären jetzt die Worte. Dann reden wir auch nochmal drüber, was das so bedeutet, was das für Auswirkungen hat. Weil ich gucke auf die Uhr und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Tatsächlich. Ja. Ich fange heute mal an mit den Tops und Flops. Wollen wir es mal so halten, dass ich heute mal in Vorleistung gehe?
Ja, so.
Mein Top ist tatsächlich, dass Kanada das Four Nations Face-Off gewonnen hat. Also das fand ich, hat mich schon nochmal besonders gefreut, ehrlicherweise, auch mit Blick auf so gewisse wie soll ich sagen, dieser Aussage des neuen kanadischen Premiers, wir haben im Eishockey gewonnen und wir werden auch in der Politik gewinnen, das hat mir dann doch,
das Elbows fand ich up.
Schon sehr, sehr das schön. Und
würde ich bei aller politischen Zurückhaltung, die ich mir ja aufzuerlegen habe, würde ich Elbows up auch gerne der neuen Bundesregierung ins Stammbuch schreiben wollen.
Ja, das hat mir schon sehr, sehr imponiert und sehr gefallen an der Stelle. Ja. Was die Flops angeht, ich tue mir schwer, aber die Devils aktuell und was sie an der Trade Deadline nicht gemacht haben und auf die Verletzung von Hughes reagiert haben mit Blick auf den Rest der Saison, der ja nun ausfallen wird. Das fand ich weniger auf dem Eis, weil du hast ja, also über das Team kannst du mal eine eigene Sendung machen, aber was sozusagen neben dem Eis da getan wurde, ist für mich schon so, fällt in die Flop-Kategorie, ehrlicherweise.
Absolut. Also da sind wir dicht beieinander. Also ich habe das ja angekündigt. Also top, solange die Capitals da oben stehen, sind die für mich top. Wobei dieses Kanada-Ding hat mir auch extrem gut gefallen, insbesondere wegen der großen Schnauze, die Amerikaner hatten, nachdem sie da das Vorrundenspiel gewonnen haben. Da waren sie ja schon wieder die Besten der Welt. Und das war ja dann auch hier, die Zeiten haben sich geändert, jetzt sind wir die Größten und ihr werdet schon sehen. Und das ist so der Klassiker. Ich liebe das, wenn einer vor dem Finale die Fresse aufreißt und dann im Finale auf dieselbe kriegt, dann macht mir das einfach Freude. Und insofern war ich da auch sehr für Kanada und habe mich auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Aber gut, Capitals sind halt top. Das wird jetzt auch die Saison sich vermutlich nicht mehr so richtig ändern. Und bei den Flops bin ich bei dir. Also was die Devils da im Moment veranstalten, nicht nur auf dem Eis, das ist auch schon nicht so prickelnd. Jetzt haben sie zwar mal wieder ein Spiel gewonnen zu Hause, aber ich habe auch das grandiose Spiel gegen Winnipeg gesehen, wo die also, ich glaube 5-1 haben sie da auf die Nase gekriegt. Und das war erschreckend. Also für einen Playoff-Kandidat, der sich Mitte der Saison noch für einen Stanley Cup-Anwärter gehalten hat. Also das war schon verdammt wenig Gegenwehr und verdammt wenig Substanz, die sie da dem sicherlich, Winnipeg ist eine Top-Mannschaft, ne? Die sind wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr. Aber dass die so wenig dagegen halten können, das hat mich schon wirklich ein bisschen überrascht. Und also die Kommentare so in Fanforen zu dem, was da die Führung oder das Management dieses Clubs da auf die Reihe gekriegt hat bei der Trade Deadline, das war schon eine Katastrophe. Also die haben dann nachher ja auch eine Pressekonferenz gemacht, Fitzpatrick, direkt nach dem Schluss. Die war dann angekündigt, so 2 Stunden vorher. Und da habe ich noch so gedacht, boah, die ziehen bestimmt ganz am Ende noch irgendwie das Kaninchen aus dem Zylinder. Ja. Und da kam aber gar nichts. Also der Zylinder war einfach leer und haben dann irgendwie so ein paar Nachwuchstrades gemacht, also wirklich fast gar nichts. Und da ist also wirklich pures Entsetzen, insbesondere auch Jack Hughes ausgefallen für den Rest der Saison. Also da weiß ich nicht, das könnten kurze Playoffs werden. Was natürlich dann wieder meinem Portemonnaie wieder hier sehr zu Pass kommen würde, weil muss man wissen, in der NHL Playoffs gehören nicht mit zur Jahreskarte. Und das wird nochmal richtig teuer. Also ich habe das mal durchgerechnet. Das sind nochmal so knapp $3.000, wenn die alle Serien mit 4 Heimspielen machen.
Oh, Himmel. Also da müssen wir viel aufnehmen, damit wird dir viel überweisen. Ja, nein, dann sind wir, für alle, die es nicht wissen, Thorsten hat eine, also für alle, die uns das erste Mal hören, nochmal zum Hinweis, Thorsten hat eine Dauerkarte bei den Devils. Damit müssen wir aber aufhören, weil wir sind wieder über der Zeit. Wie jedes
ja,
Mal.
Es ging wie im Flug. Kurze Overtime ist ja immer erlaubt, ja, aber nicht so viel. Also, ne?
Machen wir.
Insofern
diesmal gingen wir ins Shootout sogar.
Ja, oh.
Thorsten, vielen lieben Dank, kann ich nur sagen.
Ja, da hatte ich
für. Große Freude.
Und ja, macht mir auch immer Spaß. Und ist ja, ja letztendlich tatsächlich so. Es sind einfach zwei Leute, die sich über das unterhalten, was sie gerne haben. Und wenn das jemand interessiert, ja, ist schön. Wenn nicht, unterhalten wir uns trotzdem einfach weiter.
Ja, und stellen es zur Verfügung, wer es hören mag. Genau. An der Stelle ist mir dann doch noch ein Wort nochmal wichtig. Ich habe es in der klassischen Eiszeit-FM-Sendung schon gesagt. Wir wollten, Thorsten, das Spiel ist jetzt fast 2 Wochen her. Wir wollten ursprünglich am Montag vor einer Woche aufnehmen.
Ja.
Also alle Mannheimerinnen und Mannheimer, glaube drumherum, wissen, was an dem Tag in Mannheim in der Innenstadt passiert ist. Wir haben uns damals entschieden zu sagen, wir wollen nicht, weil ihr merkt auch die Stimmung, wie sie bei uns in der Sendung ist, die wollen wir auch beibehalten und die macht das ja auch ein Stück weit aus, was wir hier tun. Es wäre an dem Tag das Falscheste vom Falschen gewesen, insofern der zeitliche Verzug zu dem.
Ja, und ich kann auch dazu sagen, das sind auch so Sachen, das ist jetzt nicht auf Mannheim beschränkt.
Ja.
Also hier standen auf einmal auch zwei Polizisten vor der Tür, die uns dann sichern wollten. Also das sind schon so Sachen, die international dann auch entsprechend wahrgenommen werden. Und gut, hier in einer deutschen Einrichtung sowieso. Also insofern.
Ja. Insofern. Dir ist noch ein bisschen Mittagspause. Vielen Dank an euch da draußen und wir hören uns bald wieder, Thorsten. Ne? Bis bald.
Ja, ich denke mal schon, weil ja? Ich erlebe ja hier so viel. Ich erlebe ja mehr, als wir hier verarbeiten können. Aber
das unsere Liste lang. Wird immer länger. Wir haben ja für den Sommer schon einige Themen auch für die Pause aufgeschrieben.
Insofern ja, ich war auch schon wieder in der AHL und so. Also,
so, Break an der Stelle. Also, aufhören, Zeit. Alte Männer, Zeit.
Bis nächstes Mal. Macht's gut da draußen.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Schöne Playoffs wünsche ich euch. Macht's gut.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.